bitte sag mir überhaupt gar nichts zum Gespräch. Ich will überhaupt nicht wissen, was wir jetzt tun. Ich möchte ich sein mit dir und euch, also nicht vorbereitet und mich nicht einmal im geringsten vorbereiten.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles anders. Wir, das sind Thomas und Niklas Weninger, Hannes Dreichel und ich, Birgit Enk. In den einzelnen Episoden sprechen wir mit inspirierenden Menschen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik über Themen, die uns und bestimmt auch euch bewegen. Andersdenken ist in unserem Podcast nicht nur erlaubt, sondern definitiv erwünscht. So wie auch deine Fragen an und dein Feedback zu unseren Gästen. Wie du mitmachen kannst, verraten wir dir auf unserer Internetseite www.allesanders.andersdenken.at. Dort findest du auch den Link zu unserem Videopodcast. Viel Spaß! Die Gitarrenklänge, die du im Hintergrund hörst, stammen aus der selbstgebauten Gitarre unseres heutigen Gastes. Gitarre spielt er seit seiner Kindheit. Er spricht 4 Sprachen fließend und das, obwohl oder gerade weil er nie zur Schule gegangen ist. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt er in Frankreich, ist Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und Bestsellerautor. Vielleicht kennst du ihn als einen der Protagonisten aus Erwin Wagenhöfers kritischem Dokumentarfilm Alphabet. Und wenn nicht, lernst du ihn in der heutigen Episode kennen. Wir sprechen heute mit ihm über Kinder und Krisen, Begeisterung und Freiheit und darüber, was Unternehmen aus alledem über Führung und Motivation lernen können. Das heutige Gespräch führen Thomas Weninger und ich, Birgit Enk.
André Sternam, willkommen im Alles anders Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir dich zumindest virtuell bei bester Gesundheit sehen. Und ich möchte dir zunächst einmal meine charmante Mitgesprächspartnerin Birgit Enk vorstellen, die du hier im Bild siehst.
Hallo euch zwei.
Lieber André, wir sind in den letzten Monaten tatsächlich in eine Anderswelt. Alles anders Welt eingetreten. Mich persönlich würde sehr, sehr interessieren, was macht diese Situation aus deiner Sicht aus unseren Kindern oder mit unseren Kindern?
Uff, das ist schwierig, das zu beantworten, was es aus unseren Kindern machen wird. Dass es was machen wird, ist klar. Was weiß ich nicht. Unsere Kinder sind sehr plastisch. Unsere Kinder sind sehr loyal. Und ich mag immer wieder unterstreichen, dass sie so werden, wie wir sie sehen, aber dass sie auch so werden, wie sie uns sehen. Und ich glaube, wie unsere Kinder werden, wie unsere Kinder diese Krise überstehen, hängt auch davon ab, wie wir sie selbst erleben und überleben werden vor ihren offenen Augen. Die Hoffnung ist, dass diese Lage wir hatten gedacht, sie dauert ein paar Wochen, jetzt hat sie einige Monate gedauert, vielleicht dauert sie 2 Jahre, aber irgendwo ist eventuell ein Ende und dann kehrt nicht die normale Welt zurück, das ist schon mal klar, da kommt ein alles anders Welt, das ist klar. Mich interessiert aber noch viel mehr, als was es mit unseren Kindern macht, weil das ist schwer vorauszusehen, weil Kinder nicht vorauszusehen sind. Und das ist für mich der wichtigste Punkt, Kinder sind nicht vorauszusehen. Kinder passen sich an und Kinder werden in Kriegsländer auf die Welt gebracht und wachsen dort auf und denken und sind loyal mit ihrer Lage und passen sich an und denken, so ist die Welt. Mich interessiert noch mehr, was es mit uns macht und ob wir nicht dadurch, und das glaube ich, ob wir nicht dadurch endlich aufmerksamer werden auf die Stimme der Kinder, weil wir plötzlich mit ihren Kindern leben müssen, etwas, das sie bis jetzt noch nie getan hatten. Ja, weil, und sie haben keine andere Wahl. Sie müssen mit ihren Kindern leben, etwas, das sie noch nie gemacht haben. Und nicht nur müssen sie das, sie müssen sich Zeit nehmen, weil sie sie haben, um ihre Kinder mal zu beobachten, statt sie immer erziehen zu wollen. Und auch das ist so neu. Und Eltern hatten bis jetzt noch nie Zeit, weil man natürlich, nimm dir einen typischen Tag, und das ist alles kein Vorwurf, das ist bis jetzt so möglich gewesen, dass man am Morgen aufgestanden ist, die Kinder geweckt hat. Wir sind die einzige Spezies, die ihre Kinder weckt. Jetzt braucht man das nicht. Die Kinder können dann schlafen. Und was man bemerkt, ist dann kein Chaos entsteht, sondern dass Rhythmen entstehen, dass die Kinder dann zwar verschiedenartige, aber einen eigenen, sehr regulären, sehr, sehr regelmäßigen Rhythmus haben. Also die Kinder werden nicht geweckt, dann stehen sie auf und dann anstatt, dass man schnell Frühstück macht und schnell in die Schule bringt und schnell zur Arbeit muss und am Abend die Kinder abholt und schnell nach Hause fährt, Hausaufgaben erledigt, Abendessen kocht, zusammen möglicherweise isst, schnell noch fernschaut, dann ins Bett geht und dann kommt schon wieder der nächste Tag, wo man keine Zeit miteinander verbracht hat. Da ist es plötzlich so, dass die Kinder dann zu einem anderen unerwarteten Zeitpunkt aufwachen. Man ist meistens froh, wenn sie am Morgen schlafen, so kann man ein wenig Homeoffice machen. Und dann plötzlich kocht man zusammen, da muss man zusammen lernen, da muss man, es gibt plötzlich weniger Hausaufgaben und man guckt den Kindern zu. Zuerst tun sie gar nichts, weil sie sich ja irgendwie recyceln müssen oder erholen müssen. Sie müssen sich wiederherstellen, die Kinder, weil das alles so neu ist. Und dann finden sie ihren eigenen Rhythmen und Rituale und die Eltern sitzen da, schauen zu und sind so erstaunt. Es entsteht kein Chaos. Es entstehen Strukturen, Rhythmen, Rituale. Und sie entdecken, die Kinder, die können enorm viel. Die tun Dinge, die hätte man nicht gedacht. Man dachte sie. Und plötzlich, weil so viel Zeit da ist und so wenig Ansprüche, da hört man auf, Dinge in das Kind hineinpressen zu wollen. Und guckt zu, anstatt dessen guckt man zu, was aus dem Kind plötzlich heraussprudelt. Und so viele Eltern sind mitgerissen, sind entführt in eine, wow, erstaunliche Welt, von der sie nicht gedacht hatten, dass es sie gibt. Das ist die wundersame, wunderbare Welt der Kindheit. Und plötzlich haben sie teil und plötzlich schauen sie zu. Und dann schauen sie auf den Himmel, der so blau ist wie noch nie und das Wasser, das so durchsichtig ist wie noch nie. Und plötzlich ist nicht die Frage, wohin der nächste Urlaub führt, sondern ob man Klopapier überhaupt findet. Ich finde, die Werte haben sich verlegt und der Blick auf die Kindheit verändert. Ich glaube, das verspricht eine neue Welt.
Eine bessere Welt?
Eine neue Welt. Ich möchte sie nicht bewerten. Was bedeutet schon besser? Das hängt immer davon ab, wie man sie... Eine Welt, wo die Kinder ihren Rhythmen und Rituale mehr leben dürfen, ist für unsere Kinder eine günstigere.
Gibt es auch sorgenvolle Dinge, die du in der Zukunft mehr oder weniger noch siehst, wo du sagst, ich kann der Situation, der Krise viel Positives auch abgewinnen, wie du gerade ausgeführt hast? Gibt es auch Punkte, um die du dich in der Zukunft sorgst?
Noch nicht, weil noch haben alle die Hoffnung, dass die Normalität zurückkehrt. So denkt nur jeder jetzt, wie der die Zeit zwischen jetzt und dann überbrückt. Aber viele sind jetzt irgendwie über eine gewisse Schwelle hinübergegangen. Das ist die vorher erwähnte. Und das ist eigentlich die Schwelle zum Vertrauen. Und viele sind jetzt auf die Seite des Spiegels getreten, wo viel mehr Vertrauen ist. In sich selbst, in die Kinder. Weil sobald du mehr Vertrauen in die Kinder hast, hast du mehr Vertrauen in dich selbst. Und ich glaube, diese Welt, wo man weniger konsumiert, wo man weniger Flugzeuge, weniger Urlaub, weniger Autos, weniger alles braucht, und wo mehr Vertrauen herrscht. Ich glaube, das ist erstrebenswert. Und es ist möglich, dass es nicht nur eine Sehnsucht, sondern eine ganz praktische Realität geworden ist für viele, die dann schwer zurückkehren werden zur Normalität, weil sie zu einer neuen Normalität gekommen sind. Und viele haben auch gesehen, ich kann zu Hause mir das einrichten, ich kann von hier aus arbeiten und zwar gut oder sogar besser. Ich glaube nicht, dass diese Leute dann gerne in die Normalität zurückkehren, sondern den Wunsch spüren, etwas Neues zu entwickeln. Und das wird gleichzeitig lustigerweise individuell sein und auch das Projekt einer ganzen Gesellschaft. Aber so Eckpunkte oder Dinge, von denen ich sagen kann, schau, das hat sich drastisch verändert und das ist positiv. Ich sehe nicht, welche Relevanz meine Meinung darin hätte.
André, wir erleben in unserem Umfeld oft, gerade bei Eltern, tritt oft die Frage auf, wie kann ich meinen Kindern erklären, diese alles anders Welt, in der wir uns jetzt befinden? Wie kann ich meinen Kindern die Angst nehmen? Wie kann ich ihnen Sicherheit auch geben in diesen Zeiten? Wie erkläre ich ihnen das, diese ganzen Veränderungen?
Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Ich werde diesen Satz immer wiederholen, weil der so wichtig ist. Ich sprach kürzlich mit einem Freund, der mir die ominöse Frage stellt. Eigentlich die Frage, die Metafrage zu all den Fragen, die Eltern, mit denen sich Eltern im Moment bewegen oder sogar für manche plagen. Ich glaube, dass das fasst alles zusammen, die Frage, die er mir dann gestellt hat, nämlich, wie kann ich sicher sein, dass meine Kinder zu ordentlichen Menschen werden, allgemein und auch trotz Krise und so weiter. Und die Antwort ist klar, das kann niemand garantieren. Niemand kann garantieren, es gibt nichts, das einem garantieren könnte, einer Mutter oder einem Vater garantieren könnte, dass deine Kinder zu ordentlichen Menschen werden. Es gibt aber trotzdem Dinge, die sind sicher, die sind Gewissheiten. Und das sind diese zwei Sätze, die ich jetzt schon wiederholen möchte, nämlich unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen, einerseits, was entweder eine gute oder eine schlechte Botschaft ist. Denn wenn sie so werden, wie wir sie sehen, und wir sehen sie als minderwertige Objekte unserer Erziehung, dann werden sie zu denen. Oder wenn wir sie sehen als das, was sie sind. Bomben von Potenzialen und Riesen. Unsere Kinder sind Riesen. Children are giants. Wenn wir sie als solche sehen, die zu allem fähig sind, die alles werden können und die alles lernen können, und wenn wir auf einer Ebene mit ihnen sind, dann ist das eine frohe Botschaft, wenn unsere Kinder so werden, wie wir sie sehen. Und dann gibt es die zweite sehr verwandte Botschaft, nämlich, dass unsere Kinder so werden, wie sie uns sehen. Und das ist auch wiederum entweder eine gute oder eine schlechte Nachricht. Wenn sie mich sehen in der Angst, dann werden sie diese Angst auch logischerweise mit übernehmen. Und das ist kein Vorwurf und das ist keine Einladung dazu, keine Angst zu haben. Das sind Tatsachen. Tatsachen zu erklären war noch nicht schwierig. Tatsachen einzupacken, einzuwickeln in einer guten Packung war noch nie gut. Wenn die Kinder dahinter kommen, und das tun sie jedenfalls, dann merken sie höchstens, dass wir sie angelogen haben, was sie dann nicht sehr mögen, nicht wahr? Und unsere Kinder verstehen alles. Und das ist das, was wir das uns bewusst sein muss. Unsere Kinder verstehen alles, auch das, was wir nicht sagen. Und auch wenn wir das Gegenteil sagen von dem, was wir denken, bemerken sie mehr, was wir denken, als was wir sagen. Und somit, also sie verstehen jede Intention, jede Nuance unserer Absicht hinter dem, was wir sagen. Und wenn wir sagen, ah, wie schön, obwohl wir denken, was ist scheußlich, dann spüren sie das scheußlich und nicht das wie schön. Und somit, wenn wir sagen, schau, es ist alles gut und wir bleiben im Moment zu Hause, weil draußen, ich weiß nicht, was ist. Man hört allerlei. Löwe sind draußen und Dämonen und Geister sind da draußen und so weiter. Und die kann man nachts hören, oder? Und das ist nur ein Uhu, aber gut. Damit die Kinder richtig Angst haben und so weiter. Naja, Irgendwann werden sie wissen im Laufe der Geschichte, dass wir sie angelogen haben. Und das, was sie dann von uns gelernt haben, ist, dass man lügen kann. Und das ist vielleicht, was wir immer wieder vergessen. Wenn ich sage, unsere Kinder werden so, wie wir sind, wie sie uns sehen, dann ist das eigentlich auch nochmals eine Einladung zum Vertrauen. Weil zum Beispiel, darf ich euch ganz kurz ein praktisches Beispiel geben?
Sehr gerne.
Gucken wir an, was Kinder tun. Was tun sie? Sie leben die ganze Zeit, entweder in ihrem Kopf oder in ihren Spielen, das, was wir tun. Also nehmen wir einen Bohrer und bohren ein Loch in die Wand. Dann nehmen sie das erstbeste Stück irgendwas und bohren auch ein Loch in die Wand, oder? Ich habe immer vom Joghurtbecher, habe ich jeweils, vom Soja-Joghurtbecher jeweils so diesen Aludeckel da entfernt. Und wie jeder das tut, oder? Oder bin ich der Einzige? Aber, gut. Das mache ich, weil ich lebe, oder? Und dann beobachte ich, wie das kleine Kind, das war Antonin, der Große, der einmal klein gewesen ist, wie der dann den leeren Becher nimmt und einen virtuellen Aludeckel entfernt und virtuell ablegt. Er legt das ab. 10 Mal, 20 Mal. Das heißt, die Kinder ahmen nach, was wir machen. Die ganze Zeit. Deshalb sprechen sie. Deshalb laufen sie. Deshalb lächeln sie. Deshalb sind sie so sehr wie wir, weil sie die ganze Zeit das tun, was sie bei den Erwachsenen und den anderen Mitmenschen beobachten. Also das tun die Kinder in allen Lagen, in allen Fällen, in allen Handlungen. Und jetzt möchte man mich glauben lassen, dass sie es in anderen Bereichen nicht tun. Zum Beispiel, wenn wir vor einem Kind loslassen, lernt das Kind, dass es Loslassen gibt. Wie konnte man eine Idee entwickeln, dass es anders sein kann? Wenn du loslässt, erfährt das Kind, dass es im Leben die Möglichkeit gibt, loszulassen. Und somit, ich weiß gar nicht, ob man bemerkt, wie sehr das die Antwort auf die Frage ist. Nämlich, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen, und sie werden so, wie sie uns sehen. Und das ist die Angst. Wie nehme ich die Angst? Wie erkläre ich den Kindern? Ich erkläre es den Kindern, wie ich es mir selbst erkläre. Ich lebe das mit meinen Kindern, wie ich es mit meinem Partner leben würde. Und dass wir ungerecht die Kinder anders zu behandeln als die restlichen Mitglieder der Gesellschaft.
Ich verstehe das hundertprozentig und unterschreibe jedes Wort, André. Jetzt gibt es aber im Grunde die Einflüsse, die du als Eltern auf deine Kinder einbringst. Es gibt aber auch äußere Einflüsse. Ich habe mitbekommen, in Frankreich droht etwa, dass eine Situation, wie du sie hattest, nämlich eine bewusste Entscheidung deiner Eltern, den kleinen André nicht in die Schule zu schicken, sondern ihn in die Schule des Lebens zu schicken, ja? Dass diese Möglichkeit uns unter Umständen geraubt wird. Das heißt, es kommen Einflüsse, die man als Eltern gar nicht in Händen behalten kann. Wie siehst du das?
Also, das ist ein Thema, das mich seit einem Monat sehr beschäftigt. Das ist total überraschend gekommen. Ich möchte ganz zum Anfang deiner Frage zurückkehren, wo du gesagt hast, meine Eltern haben ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. Soweit komme ich 100% mit. Und wäre nicht enttäuscht gewesen, wenn wir in die Schule hätten gehen wollen, weil das war ja kein Projekt der Eltern. Das ist wichtig, das ist aber ein Zusatz. Jetzt aber kommt der Teil, wo du sagst, und ich meine, das ist rein rhetorisch, aber ich finde, es ist wichtig. Du sagst, sondern in die Schule des Lebens zu schicken. Das Interessante dabei, neben der gelungenen rhetorischen Konstruktion, ist die Tatsache, dass man kein Kind in die Schule des Lebens zu schicken braucht, denn das Kind hat einen sehr großen Appetit danach und geht alleine, von alleine, in die weite Welt hinaus, in die Schule des Lebens. Das braucht man, da braucht man das Kind nicht zu wecken und hinzufahren. Das Kind wacht auf und möchte. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Das muss das Kind nicht, das will es unbedingt. Und dazu kommt aber ein wichtiger Punkt. Das Kind geht in die weite Welt hinaus, wenn du mir erlaubst, das so zu formulieren, lieber als Schule des Lebens. Weil Schule des Lebens beinhaltet für mich immer die Idee, dass das Leben dich beschult, nicht wahr? Dass du kommst mit einer gewissen Form und dann kommt das Leben und formiert dich zurück oder zu was anderem. Und so ist es nicht. So ist es nicht. Es ist eine Begegnung zwischen dir und der Welt. Und von der Salutogenese ausgehend wissen wir, wie wichtig es ist, dass es nicht nur die Welt ist, das Leben ist, das dich verändert, sondern dass du das Leben und die Welt veränderst, dass es eine Interaktion ist. Und dann geht es dir gut und auch der Welt gut. Denn das ist nicht die Welt, die dich erzieht und auch nicht du, der die Welt erzieht, sondern es ist die Interaktion zwischen dir und der Welt. Und das ist die Neigung, das ist der Hang unserer Kinder. Aber das tun sie erst, wenn sie einen sicheren Hafen haben. Und der sichere Hafen ist immer der Ausgangspunkt. Sie gehen vom sicheren Hafen aus in die weite Welt hinaus. Und dieser Hafen der Sicherheit, das ist ein Ort, den, also wir sind so besorgt, was wir alles als Eltern tun sollen, um gute Eltern zu sein. Dabei stellt sich heraus, dass es ganz leicht ist und dass wir nachher Ferien machen können, wenn wir den sicheren Hafen geschafft haben. Da haben wir alles gemacht. Das Kind sucht sonst gar nichts als den sicheren Hafen. Und der sichere Hafen, halt dich fest, ist ein ungeografischer Ort, wo man dir im nonverbalen Bereich der Sprache zu fühlen gibt: Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und nicht mehr: Ich hab dich lieb, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du mehr Hausaufgaben machen würdest, wenn du mehr aufräumen würdest, wenn du dein Zimmer besser aufräumen würdest und so weiter, wie wir es immer pflegen zu tun, wenn wir "Ich hab dich lieb" alleine äußern, denken, dass das die bedingungslose Liebe sei. Dabei ist das die bedingungslose Liebe nicht. Wenn ich dich lieber hätte, wenn du mehr schlafen würdest. Schläft das Kind durch? Nein, also müsste es durchschlafen. Also wäre es besser, wenn es anders wäre, als es ist. Und das Kind spürt sehr früh, dass wir es lieber hätten, wenn es anders wäre, als es gerade ist, nicht wahr? Und muss sich verändern, muss werden und hat keine Zeit mehr zu sein und so weiter. So, und diese bedingungslose Liebe geht nur, wenn wir sie mit bedingungslosem Vertrauen äußern. Und bedingungsloses Vertrauen ist: Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist die große Versöhnung auch für uns selbst mit uns selbst. Weil manchmal sagt man das sich selbst. Und das verletzte Kind in uns hört das zum allerersten Mal: Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Du musst dich nicht abmühen, nicht verändern. Wenn wir aber eben das schaffen, einem Kind diesen sicheren Hafen, der ungeografisch ist und nonverbal ist, zu geben, dann geht das Kind in die weite Welt hinaus und schreibt dann eine Geschichte, die niemand zuvor geschrieben hatte und die unvoraussehbar ist und die Welt verändert. Und wenn jeder das tut, dann haben wir morgen die alles anders Welt, die wir erstreben. Und jetzt zur politischen Lage in Frankreich. Ja, plötzlich gibt es ein Missverständnis. Inzwischen haben wir verstanden, worum es geht. Es ist ein Missverständnis. Aber Missverständnis ist, dass man da eben diese wilde Illegalität verwechselt mit unserer Freiheit, die erklärt ist und wo jeder weiß, was wir sind, was wir tun und wo wir sind. Und jetzt hat man alles in einer Schüssel geworfen und möchte das allgemein verbieten. Und das ist sehr bekümmernd. Wenn aber dieses Gesetz eingeführt wird, dann können wir hier nicht mehr bleiben. Und wir haben ein Projekt hier mit meinen Eltern zusammen. Mein Vater ist 96. Wir leben alle hier zusammen und das wäre plötzlich auf den Kopf gestellt. Aber das ist unsere persönliche Geschichte. Das ist nicht das Wichtigste darin. Das größere Problem ist die Freiheit, die man uns nimmt. Und jedes Mal, wo man eine Freiheit nimmt, wo man denkt, es ist eine kleine Freiheit, nimmt man sie aber ganz groß allen weg. Hier ganz praktisch zum Beispiel sagt man, okay, das sind 25.000 Kinder, die diese Freiheit nicht mehr haben werden. Nein, das sind 13 Millionen Kinder, die Möglichkeit nicht mehr hätten, die sie hätten, wenn wir dieses Gesetz nicht hätten, nicht wahr? Das ist viel mehr, als wir denken. Und das sind ebenso viele Eltern, die dann eine Wahl weniger haben und dann ist die Freiheit geringer. Und diese Bildungsfreiheit, die betrifft alle, weil erstens, die betrifft auch die anderen Länder, die betrifft euch auch, weil wenn irgendwo in einem Land eine Freiheit verloren geht, dann ist einfach ein Stück Freiheit verloren gegangen von der Welt, erstens. Und zweitens, eine solche Freiheit, wie wir sie hier in Frankreich hatten, betrifft anscheinend nicht alle, aber doch, weil eine Freiheit, die ist ja wie die Sicherheitsjacke, die du unter deinem Sitz im Flugzeug hast. Weißt du, was ein Flugzeug ist? Habt ihr das in eurer Jugend gekannt? Das waren diese Dinge, die da geflogen sind. Weißt du, man konnte darin sitzen und große Reisen unternehmen. Damals in meiner Jugend. Nein, ernst. Im Flugzeug, weißt du, du hast unter deinem Sitz eine Sicherheitsjacke. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Verwendung findest für diese Sicherheitsjacke, ist höchst gering. Aber trotzdem möchtest du eine unter deinem Sitz haben. Und deshalb sind wir sehr aktiv, so aktiv wie möglich. Und ich bin noch guter Dinge, dass wir eventuell das in Frankreich noch diese Freiheit im Namen unserer Kinder und der Kinder dieser Welt retten können.
Im Sinne auch der Begeisterung wahrscheinlich.
Entschuldige, ich habe rein akustisch jetzt nicht gehört.
Ich frage mich gerade, was diese fehlende Freiheit mit unserer Begeisterung macht auch. Weil Begeisterung ist ja auch ein zentrales Thema, das du immer sehr leidenschaftlich vertrittst. Und wie wirkt sich diese fehlende Freiheit auf unsere Begeisterung, die Begeisterung der Kinder vielleicht aus, die jetzt diese Wahlfreiheit nicht mehr haben?
Begeisterung ist die Energie, die uns ermöglicht, Berge zu versetzen. Das ist diese Energie, die uns erlaubt, die Welt zu verändern. Diese Energie, die uns dazu bringt, die Dinge zu machen, die die anderen für unmöglich gehalten haben. Begeisterung ist das, was in jeder dieser kleinen Geschichten, die wir so sehr lieben, die Geschichte mit einem großen G wimmelt von solchen kleinen Geschichten, die uns so anregen, weil eben Menschen Unmögliches geschafft haben, weil sie begeistert waren. Und diese Begeisterung bedarf der Freiheit, auch der Meinungsfreiheit. Weißt du, weil die haben wir weniger, als wir denken. Wenn du dich begeisterst für Fensterputzen, wirst du weniger anerkannt, als wenn du dich begeisterst für den Beruf des Anwalts oder des Arztes. Und das ist keine Meinungsfreiheit, weil deine Meinung wäre, das Fensterputzen eigentlich das Allergeiste ist im Leben. Und du bist nicht frei, das zu finden, weil andere entschieden haben, dass das eigentlich kein gelungener Beruf ist. Und das heißt, natürlich jedes Mal, wo eine Freiheit verschwindet, wird nur uns ein Stück Möglichkeit unserer Begeisterung zu finden, geraubt, weggenommen. Und das Problem ist, dass nur das, was uns begeistert, uns genial macht und nur das, was uns genial macht, macht uns einmalig und nützlich für die Welt. Ja, all das ist verkettet. Ja, all das ist verbunden. Und ja, das ist jedes Mal eine Katastrophe, wenn wir irgendwie eine Freiheit verlieren.
André, wir beschäftigen uns ja im Alles Anders auch sehr stark mit dem Thema Begeisterung im beruflichen Kontext allerdings. Und es sind ja immer wieder sehr alarmierende Zahlen von der Gallup-Studie zum Beispiel, die was immer laufend die Arbeitszufriedenheit oder die Zufriedenheit der Arbeitnehmer versucht herauszufinden. Ich glaube, die aktuellsten Ergebnisse waren in Deutschland 15% der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind wirklich nur begeistert in ihrem Job, haben Spaß und Freude an ihrer Arbeit. Die restlichen 85% machen entweder nur Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich schon gekündigt. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, wenn alle Kinder da die Haltung in der Erziehung genossen hätten oder erfahren hätten, die du erfahren hast, also mit dieser Freiheit auch Kind zu sein, mit diesem Respekt der Kindheit gegenüber, was glaubst du, wie würde die Welt, speziell vielleicht da war die Arbeitswelt, die Begeisterung im Job heute aussehen, wie würden diese Zahlen heute aussehen?
Also warte. Es geht nicht da, es ginge nicht darum, dass alle Kinder so wie ich hätten aufwachsen sollen oder können, denn das gibt es nicht, nicht wahr? Das alles ist nicht eine Sache der Methode, sondern ja der Haltung. Und das ist diese neue Haltung, die der Nährboden ist für was Neues, ohne große Veränderungen. Weil ob du in die Schule gehst oder nicht, ist da eigentlich zweitrangig. Das Wichtige dabei ist, in welcher Haltung man dir begegnet. Und in welcher Freiheit du dich dem widmen kannst, was dich begeistert. Also ich bringe bald ein neues Buch auf die Welt und darin erzähle ich wie Antonin, weil du musst wirklich wissen, es gibt zwei Dinge, die mich am wenigsten auf Erden interessieren, für die du mich wirklich nicht hättest begeistern können. Diese zwei Dinge sind einerseits Motoren und andererseits Sport. Es tut mir leid, du hättest nichts machen können, das mich hätte im geringsten begeistern können für Motoren oder für Sport. Und da kommt ein kleiner blonder Engel mit 8,5, fährt eine Session von 10 Minuten auf der Kartbahn, wo er schon immer sein wollte, kommt mit diesem kleinen Wagen an, macht vom Helm das Visi auf und sagt, das ist mein Leben. Ich werde eigentlich Formel 1 Pilot werden. Ich werde Motorsport ist mein Leben. Wow. So, das ist der Moment, für den ich immer wieder so dankbar bin, wo das Leben dir sagt, du mein Großer, jetzt musst du nicht nur sagen, sondern auch tun. Ja, diesmal ist es die Geschichte deines Sohnes und nicht deine. Und du darfst dich sogar mitreißen lassen. Und das hat er getan. Der Kleine hat mich mitgerissen. Und das war eine totale Überraschung, dass er sich begeistert für etwas, das so sehr nicht meinen Erwartungen entspricht. Und weißt du, in diesem Buch erzähle ich auch, wie wir dann auch eingeladen worden sind, richtigen Formel 1 Autos, in solchen Autos zu begegnen, sie zu erleben in Natura. Und das ist die Hölle auf Rädern. Das ist etwas, das man sich nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat. Das kann man sich auf Videos oder im Fernsehen nicht vorstellen. Also die Geschwindigkeit einer solchen Maschine ist unvorstellbar. Du kannst kein Foto machen mit unseren Handys, weil bis du, sei es nur abgeknickt, dann ist das Auto schon weg. Du musst das voraussehen und schon bewegen und drücken, bevor du überhaupt das Auto siehst. Sonst hast du kein Bild. Und der Lärm von so einer Maschine ist etwas, das du dir nicht vorstellen kannst. Weil das geht dir durch den ganzen Körper. Der ganze Körper bebt. Das ist die Hölle auf Rädern. Und als Vater, als Mutter willst du alles im Leben, außer dass dein Sohn in so einem Auto sitzt. Und du kannst ihn nicht zurückhalten, weil er ist da. Er springt von einem Fuß auf den nächsten und sagt, wann endlich kommt der Moment, wo ich auch endlich in so einem Auto sitzen darf? Weißt du, und das musst du. Wow. So, nur nebenbei zum, das, was das Kind begeistern wird, wird eine Überraschung sein. Und das ist jetzt eine Überraschung in dieser in diesem Rahmen, wo wir uns das vorstellen können. Ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, aber stell dir vor, dein Kind begeistert sich plötzlich für Müllmann. Dein Kind will nur noch Müllmann werden und begeistert sich Tag und Nacht nur noch dafür. Ich bin nicht sicher, dass alle rund um das Kind herum diese Begeisterung dann teilen. Und das ist schade, weil dieses Kind blüht auf in dieser seiner Begeisterung und begeistert sich, vertieft sich, sammelt an. Also es ist unglaublich, wie sehr Kinder Informationen ansammeln, wenn sie dann begeistert sind. Die werden magnetisch für alle Fetzen von Informationen, die es überall in der Welt gibt, vor allem in Zeiten des Internets und des Lockdowns. So, und das Kind wird zu einem richtigen Experten, zu einem richtigen Spezialisten. Und das werden auch wir, wenn wir uns plötzlich für etwas begeistern. Und für uns meistens dann natürlich als Hobby, nicht wahr? Aber das kennen wir und wir sind unermüdlich und wir werden zu richtigen Experten und das werden unsere Kinder. Und das heißt, die Begeisterung hat als erste Nebenwirkung aber nur als Nebenwirkung eine extreme Kompetenz. Und diese extreme Kompetenz führt zu einer extremen, zu einem großen Erfolg, weil natürlich Leute diese deine Expertise dann brauchen werden. Und zwar dich wollen. Und nicht deine Qualifikation, sondern deine Kompetenz. Und das heißt, dein beruflicher Erfolg ist dann nur noch die Nebenwirkung deiner Kompetenz, die die Nebenwirkung deiner Begeisterung ist. Das ist möglich. Und das ist etwas, das wir nicht vergessen dürfen. Das heißt, Menschen, die als Kind sich für etwas begeistert haben und heute immer noch ausüben und darin aufgeblüht sind, gehören zu den 15%. Das ist nicht der einzige Weg, wie du zum beruflichen Glück kommst. Aber das ist mal ein ganz sicherer Weg.
André, ich finde, da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Ich möchte bewusst dein Bild, deine Erfahrungen mit deinem Sohn Antonin im Motorsport mitnehmen, mit der Begeisterung, die er entfacht hat und wie dieser Funke quasi auf dich übergesprungen ist. Jetzt würde ich ganz gerne die Situation oder das Spielfeld wechseln und aus der privaten Situation Vater-Sohn beispielsweise hinübergehen in die Berufswelt, ja? Jetzt ist der Vater ein Unternehmer und der Sohn sozusagen sind viele Mitarbeiter dieses Unternehmens. Was hat der Unternehmer, der Vater dieses Unternehmens quasi zu tun, damit er die volle Potenzialentfaltung zulässt? Was sind da aus deiner Erfahrung Anregungen für Unternehmen, die sie aus diesem Bild mitnehmen können?
Ich würde einfach die Idee ein wenig so einwirken lassen, weil jeder wird darauf eine andere Antwort finden. Das ist sehr schwierig, das zu beantworten, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass es keine Möglichkeit gibt, etwas zu verallgemeinern. Aber wenn du als Unternehmer, der Mitarbeiter hast, wenn du begeisterten Menschen begegnest und wenn sie wirklich brennen für dieselbe Sache wie du, dann ist das, glaube ich, eine organische Logik. Ja? Und wenn die Leute, die in deinem Unternehmen nicht begeistert sind für das, was sie tun, dann würde ich mir die Frage stellen, warum? Dann würde ich sie fragen. Das ist immer dieselbe Geschichte. Wenn du deine Kinder wie Objekte behandelst, dann werden sie zu Objekten und nicht zu Subjekten. Wenn du deine Mitarbeiter als Subjekte behandelst, dann werden sie halt eben Subjekte. Und wenn du sie als Objekte behandelst, dann werden sie als und Objekte kann man ja austauschen. Also ob der oder der diese Funktion erfüllt, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn du aber nicht denkst, ich bin hier der Erzieher, sondern ich bin hier das Vorbild und ich lebe meinem Kind vor, was ich bin. Und ich will, dass mein Kind sich begeistert, da kann ich nur eines tun, mich begeistern für mein Ding. Oder es ist nicht gesagt, dass das Kind sich für dein Ding begeistert. Es ist nicht auszuschließen. Aber das Kind erfährt dabei, dass man sich begeistern kann. Ja, ich bin als Gitarrist auf die Welt gekommen und bin es noch immer. Und als Kind hat man mich mitgenommen zu Konzerten, zum Beispiel zu einem Klavierabend, wo da ein Pianist war, der so begeistert war, dass er mich natürlich angesteckt hat. Und ich war auch so begeistert und wollte nur noch eins, ich wollte nach Hause, um Gitarre zu spielen und nicht Klavier. Die Begeisterung war hinübergegangen und nicht der Fokus. Also das war schon Musik, aber das war nicht Piano, das war nicht Klavier, das war ja Gitarre. So, das heißt, ich lebe meine Begeisterung vor und ich interessiere mich ehrlich für das, was dich begeistert. Wenn du das als Unternehmer auch tun kannst, dass du vorlebst, was Begeisterung ist, dann das wird man ja erleben. Die Leute werden dann eigentlich kommen, weil sie deine Begeisterung teilen und sie werden für dich arbeiten wollen. Ich weiß, das ist ein naives Bild, aber das ist erstrebenswert, dass unsere Mitarbeiter mit uns arbeiten wollen und nicht, dass sie da sind, weil halt eben ein Platz frei war und weil sie sich angepasst haben und weil sie eigentlich etwas anderes lieber machen würden, aber jetzt im Moment keine Wahl haben. Und wenn er mir vorlebt, dass er tief glaubt, dass diese Menschen, wenn sie zusammenkommen und ihre Energie bündeln, dass sie zu Dingen fähig sind, die sie alle alleine nicht erreicht hätten. Wenn ich das meinen Mitarbeitern vorlebe, dann leben wir etwas Neues, das sich eigentlich keiner vorstellen kann. Für mich ist das keine Illusion. Ich weiß, es kann utopisch klingen und man denkt, naja, aber das ist in der Realität der Welt nicht möglich. Ich glaube, das ist möglich. Wir dürfen mindestens träumen, dass es so ist und dem eine kleine Chance geben. Das ist nicht die Antwort, die ich erwarte, die ihr erwartet.
Doch, sehr wohl. Perfekt. Aber ich habe eine Zusatzfrage. Wie viel Hierarchie brauchen Unternehmen der Zukunft aus deiner Sicht dann noch?
Wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich das, was ich mir an Kultur und Wissen angeeignet habe, jetzt streichen und einfach antworten: Was ist Hierarchie? Weil das ist die Sicht des Kindes. Das Kind ist nicht unterrichtet, dass wir diese Idee haben. Weißt du, das Kind sieht die Welt nicht hierarchisch an. Das Kind sieht einfach ein brohlendes Bad der Verschiedenartigkeit, wo alle Größen, wo alle Hautfarben, wo alle Religionen, wo alle Altersstufen bunt zusammenkochen in diesem großen Kessel der sozialen Realität. Und das Kind ist unvoreingenommen und offen, wie sonst kein Mensch mehr später in seinem Leben bleiben darf. Denn für das Kind gibt es keine Ismen, weißt du, Sexismus, Rassismus, Altersdiskriminierung, das sind Dinge, die kennen sie nicht. Und die Kinder verbinden sich mit jüngeren und mit älteren Menschen und machen da keinen Unterschied. Sehen die Unterschiede, aber machen keinen. Also sie sehen sehr wohl, dass sie zu klein sind für die Bücher ganz oben. Da brauchen sie eine größere Person dafür. Aber diese größere Person hat ein Problem, wenn die Brille unter das Sofa gerutscht ist. Da braucht man eine kleinere Person. Und sie sind diese. Ich bin der Brillenholer und du bist der Bücherabholer. Und somit sind wir zusammen zu Dingen fähig, die wir vereinzelt nicht erreichen könnten. Das ist das Team Geist des Kindes. Das Kind sieht, dass dass all diese Verschiedenartigkeiten, all diese verschiedenartigen Begeisterungen und Kompetenzen, der kann gut lesen, der kann schnell laufen, wenn ich einen brauche, der schnell läuft, gehe ich zu dem, der schnell läuft. Und einen braucht, der gut liest, gehe ich zu dem, der gut liest. Wir brauchen nicht alle das Gleiche mehr oder weniger können. Also und wenn ihr einen braucht, ihr zwei, der alles repariert, dann kommt ihr zu mir. So sieht das Kind die Welt. Und darin gibt es keine Hierarchie. Natürlich gibt es Menschen, ich habe ein Team von Menschen, es hat sich herausgefunden, wir sind uns begegnet und ich mache meinen Teil der Arbeit. Und wir arbeiten alle zusammen. Und alles, was wir zusammen erreicht hätten, hätte keiner von uns alleine erreicht. Und das ist, ich sage, das ist mein Team, wie ich sagen würde, es ist meine Familie oder das ist mein Dorf. Es ist nicht das Team, worüber ich herrsche. Denn ich brauche das nicht. Und ich hege die Hoffnung auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass sie mich teilweise so gerne haben, wie ich sie alle so gerne habe. Und ich glaube, sie mögen mich, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen. Und ich möchte, obwohl ich es nicht schaffe, ich möchte es nicht kommandieren. Ich möchte hier nicht der Chef sein. Ich möchte höchstens hier ein Motor sein. Und das Hierarchie, was würde das bedeuten? Dass ich das Sagen habe, dass wenn ich sage, wir machen das und die anderen sind nicht einverstanden, dass wir es machen, weil ich es gesagt habe, was wäre das für ein System? Was wäre das für eine Effizienz? Und was wäre das für ein Aufprall, wenn ich entschieden habe, wir fahren gegen die Wand und die anderen Und ich habe die anderen nicht angehört. Was wäre das für eine Kultur? Wäre das für eine Unternehmenskultur, nicht wahr? Also ich weiß, das beantwortet jetzt nicht eure Frage, weil man denkt, okay, das ist jetzt die Utopie eines Menschen, der nie in die Schule gegangen sind und die Welt rosa malt. Die Realität ist anders und das tut mir leid. Ich glaube, dass die Realität das ist, was wir machen.
André, das deckt sich schon ein bisschen mit dem, glaube ich, was aber auch in der Realität passiert. Also da hätte ich gerne deine Meinung aber auch dazu. Viele Unternehmen sehen ja auch diese Problematik mit, dass sie die Mitarbeiter nicht identifizieren mit dem, was sie tun, dass sie keine Begeisterung in dem finden, dass sie Probleme eben mit Hierarchien haben. Und versuche jetzt den Weg zu gehen, Arbeitsumgebungen zu gestalten, wo selbstbestimmtes Arbeiten einen größeren Stellenwert bekommt, wo Mitarbeiter eigene und größere Entscheidungsmöglichkeiten bekommen, wo sie auch verstärkt kooperieren, also weg von dem Autoritären hin zur Kooperation. Verstehe ich die richtig? Ist es dann aber auch ein guter und richtiger Weg, erster Schritt, um hier die Begeisterung befeuern zu können?
Freilich, wenn die Intention dahinter aufrichtig ist, schon ehrlich ist, weißt du, weil sonst ist es immer dieselbe Geschichte, weißt du, darf ich auch wirklich ein Paradebeispiel, Entschuldigung, darf ich euch ein Paradebeispiel kurz liefern, aber eine Person, die mir schreibt, ich habe mich ausbilden lassen in GFK, gewaltfreie Kommunikation. Und ich will ihre Meinung, fragt sie mich, haben, weil ich stelle fest, obwohl ich gewaltfrei mit meinen Kindern kommuniziere, tun sie trotzdem nicht, was ich will. So. So. Das ist ein Missverständnis. Und wenn du jetzt das ganze Apparatus, weil du da wirklich den ganzen Apparat entwickelst, um deine Angestellten herum, dass sie sich wohlfühlen und selbstbestimmt, aber mit der Absicht, dass sie mehr leisten und dass sie am Ende mehr das tun, was du von ihnen erwartest, dann ist deine Absicht eigentlich nicht richtig, weil du machst, als ob so wäre, damit doch am Ende du das bekommst, was du erwartet hattest, was du als Chef, was dir als autoritärer Chef nicht gelungen ist, das versuchst du auf eine andere Weise zu erreichen. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Nein, wenn die Intention aufrichtig ist und wenn du dich dann auch als Teil dieses Teams siehst und wenn das auch dich betrifft und wenn dann die Leistung, wenn du nicht versuchst, mit neuen Methoden mehr Leistung zu erreichen und so weiter, wenn das alles aufrichtig ist, dann freilich, dann ist das für dich als Unternehmerin und für deine Mitarbeiter eine ganz neue Welt, die ihr jetzt die Möglichkeit habt, gemeinsam zu gestalten. Ich denke immer wieder an diese Aussage des österreichischen Filmemachers Erwin Wagenhofer, als er sagte, lass uns Menschen zusammenkommen und sehen, was entsteht aus dieser Zusammenkunft, das nicht entstanden wäre, wenn diese Menschen nicht zusammengekommen wären. Ich weiß, ein Unternehmen hat Ziele, muss Eisen produzieren. Ja, aber auch das, es gibt Menschen, die wären begeistert. Und wenn du Menschen in deinem Team hast, die nicht davon begeistert sind, dann stehen sie den Platz von begeisterten Menschen und sind nicht da, wo sie nützlicher wären, als hier, wo sie ohne Begeisterung für dich Eisen machen.
Krisenzeiten, sagt ja auch eine Redensart, sind, also in den schlechtesten Zeiten gelingen die besten Geschichten sozusagen. Glaubst du daran? Du sprichst immer wieder von verletzten Kindern, ja? Die dann letzten Endes in den Körpern von Erwachsenen dieses verletzte Kind in sich tragen. Glaubst du, dass diese neuen veränderten Rahmenbedingungen, in denen wir uns wiederfinden, positiver Nährboden sein könnte, um dieses verletzte Kind vielleicht ein Stück weit zu heilen?
Es ist alles möglich. Jetzt natürlich mehr denn je, natürlich. Ja, natürlich, weil das Wasser klarer geworden ist und der Himmel blauer. Dann ist es innerlich auch so oder könnte sein. Das Problem ist, dass die meisten Menschen im Moment in Angst und Stress sind, aus sehr verständlichen Gründen. Und ich weiß nicht, ob das Nährboden ist, jetzt gerade jetzt in der unmittelbaren, im unmittelbaren Horizont. Ich weiß gar nicht, ob das ein Nährboden ist für eine Änderung, eine Veränderung für eine alles anders Welt. Aber das ist gewiss der Startpunkt von was Neuem. Weil es nachher, wenn das vorbei ist, dann ist die Angst weg. Aber die Erfahrung, dass vieles anders gewesen ist und dass vieles anders möglich gewesen ist, als man es bis jetzt erwartet hatte, diese Erfahrung bleibt. Und ich glaube, ja, ich bin aber sicher, ich bin ganz sicher, dass mir ist die Ursache dieser Krise eigentlich ziemlich egal. Also viel wird um die Ursache geredet. Mir genügt die Tatsache, dass es diese Krise gibt, die gibt es jetzt. Und es wird ein Nachher geben. Ich habe keine Ahnung, wie der sein wird. Es wird ein Nachher geben. Das wird nicht mehr sein wie vorher. Und ich möchte Teil sein von diesem Nachher. Das ist mir bewusst. Aber ja, sicher ist, dass alle Krisen bis jetzt immer zu irgendwas Besserem am Ende geführt haben. Aber von dieser Corona-Krise glaube ich sehr fest, dass wir alle eigentlich etwas gewinnen könnten. Jetzt schon, aber in Zukunft auf jeden Fall. Aber das ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, ob sie interessant ist.
André, nochmal zur Bildungsfreiheit, eine spontane Frage von mir. Wenn wir jetzt eine Schule gründen würden und dich als Direktor einsetzen, wie würde denn diese Schule aussehen?
Ja, es tut mir leid, ich würde absagen, ich käme nicht. Ich würde den Job nicht annehmen.
Wenn du diesen Direktor aber beraten müsstest.
Was meinst du?
Wenn du aber diesen Direktor, wenn du nicht selber Direktor wirst, aber du solltest diesen Direktor, der jetzt eine Schule zu übernehmen hat, er ist ein guter Freund von dir und er fragt dich um deinen Rat. Wie könnte meine Schule aussehen?
Dann würde ich ihm Geschichten von Kindern erzählen, unendliche Geschichten, all diese Geschichten, die ich immer erzähle. Damit, ich denke, das wäre eine Direktorin, damit sie sieht, wie man die Kindheit beleuchten kann. Dann würde ich auch mit all meinen wissenschaftlichen angesammelten Materialien auch das von der wissenschaftlichen Seite her beleuchten, nicht wahr? Ich arbeite ja mit Wissenschaftlern zusammen und das ist unglaublich interessant, weil eigentlich die Beobachtung in dieser neuen Haltung, von der ich erzähle, die ich Ökologie der Kindheit genannt habe, um sie zu benennen, die beleuchtet die Kindheit auf eine völlig neue Art und Weise und die Wissenschaft kommt und beleuchtet sie auch auf diese Weise und so kommt man zusammen. Meine Eltern hatten nicht all das wissenschaftliche Wissen, was man heute hat, und haben nur instinktiv Dinge gefühlt. Nicht wahr? Jetzt gibt es eben die Unterstützung der Wissenschaft. Also jetzt ist es wissenschaftlich bewiesen. Ich würde die Wissenschaft bringen, ich würde diese Geschichten bringen und gucken, was es in dieser Direktorin bewirkt und dann sehen, was sie tut. Aber ich hätte keine vorgefertigte Antwort, weil damit es eine Schule ist, die gelingt, muss es eine Schule der Begeisterung sein. Und ich habe keine Ahnung, was diese Direktorin begeistern wird. Und sie muss sich auch sehen als Teil eines Teams, wo jeder an Bord auch ein Teil des Teams ist. Sie müsste die Stimmen der Kinder eben auch berücksichtigen. Und das ist alles, siehst du, ich bin da kein guter Berater, weil ich keine guten Ratschläge kenne, weil ich nur so einladen kann, guckt, macht Unerwartetes, macht jetzt, was noch niemand gemacht hat, geht nicht von euren Konzepten, Ideen, Theorien, Erfahrungen, die meistens schlechte Erfahrungen sind, geht nicht von all euren Konzepten aus, geht mal vom Kind aus und guckt, was da rauskommt. Statt zu gucken, wie ihr was reinbekommt, noch einmal, guckt, was da rauskommt. Guckt, wann die Augen leuchten. Und guckt, wie das die ganze Welt verändert. Mein begeisterter Sohn Antonin hat die Welt vieler Menschen inzwischen verändert, weil er so begeistert ist für Motorsport. Dass er Leute geweckt hat, die eingeschlafen waren in ihrer Begeisterung. Weil, sei es nur seine Trainer zum Beispiel. Weißt du, sie verkaufen für 15 Euro 10 Minuten fahren und die Leute kommen, zahlen 15 Euro, fahren 10 oder 12 Runden, parken, gehen, kommen nie wieder. Und er kommt, der kleine Antonin, und sagt, ich will Weltmeister werden und ihr seid die tollen Menschen, die mich dazu bringen werdet. Und das bewegt sich so sehr, dass ihre Begeisterung geweckt wird und sie sich erinnern, dass sie einmalig sind, dass sie es gut können und dass sie jetzt sinnvoll sind in der Welt dieses Kindes, das heißt in der Welt. Und dann lassen sie sich mitnehmen und treffen sich gegenseitig, um die Begeisterung dieses Kindes noch weiter zu ermöglichen und immer noch höher. Und das kostet alles kein Geld. Mir hat man gesagt, Motorsport ist so teuer. Ja, Motorsport ist verdammt teuer. Es sei denn, das Kind hat so viele Herzen bewegt, dass plötzlich alles nicht teuer ist oder alles möglich ist, was bis jetzt unmöglich war. Die Begeisterung des Kindes verbiegt Zeit und Raum. Das ist unglaublich, diese Kraft. Und das heißt, das bringt dich auf Wege, die du nicht voraussehen konntest. Auch dich, die Schuldirektorin. Und plötzlich schreibt ihr gemeinsam eine Geschichte, die noch niemand geschrieben hat.
Eine Geschichte der Begeisterung. Schön.
Lieber André, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort quasi gewesen für unser Gespräch. Ich möchte dir im Namen des Alles-Anders-Teams vorab mal vielen herzlichen Dank sagen für deine Zeit, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Es gibt ein kleines Ritual am Ende unserer Podcasts, nämlich dass unser Gast, in diesem Fall du, die Möglichkeit zumindest hat, eine Botschaft noch an unsere schöne große Zuhörer und Zuseherschaft zu schicken. Gibt es eine solche Botschaft, die du auf diesem Weg noch loswerden möchtest?
Ja, wir sind so gestresst, wir haben so Angst, wir sind so unter Druck. Unsere ganze Welt ist die Welt, die wir hatten als Kind. Einfach x-mal größer, der Druck. Und ich glaube, das kann man am besten darstellen mit dem Bild eines Dampf. Kochtopfes, weißt du, eines Kessels mit wirklich zugedrehtem Deckel und darunter brennt das Feuer der Erwartung. Und das Feuer des Ich will, dass du anders bist als du bist. Du musst dich verbessern, verändern. Wie viele Menschen sagen, ich habe mich noch nicht verbessert, obwohl man mir so oft gesagt hat, das und so weiter. Und dieser Druck, der steigt, weil es eben dieses Feuer der Erwartung gibt und das, der Druck steigt und steigt. Und als Kind hat man ja das gehört, ja, du musst aufpassen, du musst brav sein. Brav bist du, wenn du unsichtbar bist. Wenn du unsichtbar bist, bist du brav. Bist du sichtbar, bist du verhaltensauffällig, nicht wahr? Also unsichtbar ist brav. Also du musst brav sein und dann musst du gut sein und gut aufpassen und gut zuhören. Wenn du nicht gut zuhörst, dann kriegst du keine guten Noten. Und wenn du keine guten Noten hast, dann weißt du, was passiert. Dann kannst du kein gutes Studium machen. Und wenn du kein gutes Studium machen kannst, dann kannst du keine guten Diplome bekommen. Und wenn du keine guten Diplome hast, dann kriegst du keinen guten Job. Und wenn du keinen guten Job hast, dann hast du kein Geld. Und wenn du kein Geld hast, dann bist du gar nichts. Denn wer nichts hat, ist gar nichts. Und der Druck steigt und steigt und steigt und wir werden erwachsen und der Druck ist immer größer und hört nicht auf, denn du bist jetzt eine Mutter oder ein Vater und du musst richtig handeln für deine Kinder und entscheiden und die richtigen Zeitpunkte nicht versäumen und so weiter und so fort. Und der Druck steigt und steigt und steigt und der Vorschlag hier ist ganz einfach, lass uns diesen Deckel einfach entfernen. Ich hab dich lieb, weil du so bist. Wie du bist.
Vielen Dank, André.
Danke euch. Macht's gut.
Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Alles anders. Menschen, die inspirieren, Themen, die bewegen. Diese Episode gibt es übrigens auch als Video. Schau einfach auf unserer Website www.allesanders.andersdenken.at vorbei. Dort findest du alle Links, die dir weiterhelfen. Ganz besonders freuen wir uns über dein Feedback, gerne auch als Sprach- oder Videonachricht. Vielleicht veröffentlichen wir ja dein Code-Statement in unserer nächsten Episode. Danke für deine wertvolle Zeit, die du uns geschenkt hast, sagen Niklas und Thomas Weninger, Hannes Dreichel und ich, Birgit Enk. Bis zum nächsten Mal.